Sie hören den Artikel Friedrich I., Heiliges Römisches Reich, Kapitel Leben, Teil 2 von 3, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Jahre im nördlichen Reichsteil: 1155 – 1158. In den Jahren nördlich der Alpen gelang die Lösung des Konflikts zwischen Heinrich dem Löwen und Heinrich Jasomir Gott um das Herzogtum Bayern, Barbarossas Heirat mit Beatrice von Burgund und der Kriegszug gegen die Polen. Dadurch waren die Machtverhältnisse im Reich längerfristig so weit konsolidiert, dass Planungen für einen zweiten Italienzug beginnen konnten. Vergabe des bayerischen Herzogtums an Heinrich den Löwen (1156) Der Streit um das bayerische Herzogtum zwischen Heinrich dem Löwen und Heinrich Jasomir Gott war eine Hinterlassenschaft von Barbarossas Vorgänger Konrad III., der dem Vater Heinrichs des Löwen das bayerische Herzogtum abgesprochen und später dem Babenberger zugesprochen hatte. Mit beiden Streitparteien war Barbarossa eng verwandt. Über seine Großmutter, die Salierin Agnes, war er Neffe der babenbergischen Brüder und über seine Mutter, der Welfin Judith, ein Vetter von Heinrich dem Löwen. Die Verhandlungen zwischen Barbarossa und Heinrich Jasomir Gott zogen sich bis 1156 hin. Nach beiden Seiten musste Barbarossa Rücksicht auf Rang, Status und Ehre nehmen. Dabei wechselte Barbarossa in seinen Maßnahmen zur Lösung des Problems zwischen einem öffentlichen Verfahren vor dem Königsgericht mit dem Urteil durch die Fürsten und einer gütlichen Einigung zwischen den Beteiligten im kleinen Kreis. Der Babenberger wurde mehrmals von Barbarossa zu Verhandlungen eingeladen. Im Oktober 1152 nach Würzburg, im Juni 1153 nach Worms, im Dezember 1153 nach Speyer. Angesichts des bevorstehenden Italienzuges zur Kaiserkrönung änderte Barbarossa jedoch sein Verhalten. Im Juni 1154 wurde Heinrich Jasomir Gott das Herzogtum Bayern durch ein Judicium der Fürsten entzogen und Heinrich dem Löwen zugesprochen. Eine Investitur in das bayerische Herzogtum unterblieb jedoch. Die königliche Kanzlei führte ihn weiterhin nur als Herzog von Sachsen. Durch dieses Vorgehen wollte sich Barbarossa den Verhandlungsweg mit Heinrich II. Jasomir Gott bewahren und gewalttätige Handlungen während seiner Abwesenheit in Italien verhindern. Im Privilegium Minus von 1156 wurde die Markgrafschaft Österreich in ein Herzogtum umgewandelt und an Heinrich Jasomir Gott vergeben, damit die Ehre und der Ruhm unseres überaus geliebten Onkels in keiner Weise gemindert erscheinen. Durch diesen Kompromiss gelang es Barbarossa, Rang und Ansehen der beiden rivalisierenden Großen in der Öffentlichkeit zu wahren. Heirat mit Beatrix von Burgund 1156 Im Juni 1156 feierte Barbarossa in Würzburg seine Hochzeit mit Beatrix, der sehr jungen Erbtochter des Grafen von Burgund. Aus der 28 Jahre dauernden Ehe gingen acht Söhne und drei Töchter hervor. Die gebildete und standesbewusste Beatrix scheint die Hofkultur gefördert und für französische Einflüsse geöffnet zu haben. Sie starb 1184 und wurde in Speyer bestattet. In Würzburg beklagten sich zugleich Gesandtschaften aus Como, Lodi, Bergamo und Pavia über die „ Bedrückungen Mailands “. Barbarossa seinerseits beklagte sich auf den Hoftagen von Fulda und Worms 1157 vor den Fürsten über die Verletzung der Ehre des Reiches. Damit konnte sich Barbarossa die Unterstützung der Fürsten sichern, denn diese hatten die Verpflichtung zum Schutz der kaiserlichen Ehre in ihrem Treueid beschworen. Vor dem Italienzug wurden Otto von Wittelsbach und Reinald von Dassel nach Italien geschickt. Sie sollten das Fodrum, eine Abgabe zur Versorgung des Heeres, und die Regalien geltend machen. Kriegszug gegen Polen 1157. Unter der Herrschaft Konrads III. Hatte Boleslaw seinen Bruder Wladyslaw II. Von Polen als Herzog von Polen vertrieben. Wladyslaw II. War mit der Babenbergerin Agnes verheiratet. Ihre Mutter war Agnes, die Schwester Kaiser Heinrichs V. und Großmutter von Barbarossa. Boleslaw weigerte sich nun, dem Kaiser den üblichen Jahrestribut zu zahlen. Barbarossa war vor allem in Sorge, dass die Vertreibung seiner Verwandten das Ansehen des Reiches beschädigt hatte. Gemäß der üblichen Kriegsführung verwüstete Barbarossa im Sommer 1157 die Diözesen Breslau und Posen. Auf Vermittlung Wladyslaws von Böhmen und anderer Fürsten unterwarf sich Boleslaw barfuß. Erstmals werden dabei blanke Schwerter im Nacken als Attribut der Unterwerfung nördlich der Alpen überliefert. Boleslaw musste schwören, dass sein exilierter Bruder nicht zur Schmach des Römischen Reiches vertrieben worden war. Er leistete den Treueid, zahlte dem Kaiser beträchtliche Summen und versprach, sich mit 300 Panzerreitern am nächsten Italienzug zu beteiligen. Zweiter Italienzug 1158 bis 1162. Papstschisma und Zerstörung Mailands. Erste Unterwerfung Mailands 1158. Das Heer wurde, um Versorgungsschwierigkeiten beim Zug über die Alpen zu vermeiden, in vier Heersäulen geteilt. Anfang August 1158 erschien das Heer vor den Toren Mailands. Vor den Toren entwickelten sich während der Belagerung durch den Ausfall der Mailänder oder das Bestreben ehrbewusster Fürsten um eine ruhmreiche Kriegstat kleinere Gefechte. Die Kriegsführung war ansonsten vielmehr vom Verwüsten und Belagern des Mailänder Umlands geprägt. Der Feind sollte in seinen Lebensgrundlagen geschädigt und ihm dadurch eine Fortführung des Krieges unmöglich gemacht werden. Eine größere Feldschlacht wurde aufgrund des unkalkulierbaren Risikos vermieden. Mailand geriet infolgedessen zunehmend in Versorgungsnot. Eine langfristige Aushungerung der Stadt konnte sich Barbarossa aufgrund logistischer Probleme sowie der Unzufriedenheit vieler Fürsten über Krankheiten und drückende Hitze nicht erlauben. Friedensverhandlungen lagen daher in beiderseitigem Interesse, jedoch befand sich Barbarossa in einer besseren Verhandlungsposition. Eine Unterwerfung Mailands war für den Kaiser aufgrund der fortgesetzten Ehrverletzungen, die Mailand zugefügt hatte, unausweichlich. Die Demütigung der Unterworfenen und die Überordnung des Kaisers mussten in aller Öffentlichkeit verdeutlicht werden. Die verletzte Ehre von Kaiser und Reich konnte nur durch eine symbolische Unterwerfung in größtmöglicher Öffentlichkeit wiederhergestellt werden. 12 Konsuln sollten als symbolische Strafe für ihren Ungehorsam barfuß vor dem auf dem Thron sitzenden Kaiser erscheinen und über ihren gebeugten Nacken Schwerter tragen. Der demütigenden Unterwerfung versuchte sich Mailand vergeblich mit großen Geldsummen zu entziehen, indem man das Unterwerfungsritual wenigstens mit Schuhen an den Füßen vollziehen wollte. Eine Geldzahlung Mailands als Zeichen der Anerkennung der Herrschaft und für das eigene Sündenbekenntnis war für Barbarossa bei Verletzung des kaiserlichen Honor jedoch nicht ausreichend. Immerhin mussten die Konsuln sich nicht mit ausgestrecktem Körper vor den Füßen des Kaisers zu Boden werfen. Im Friedensvertrag musste sich Mailand verpflichten, Como und Lodi zur Ehre des Reiches beim Wiederaufbau nicht zu behindern und zur Ehre des Herrn Kaisers in Mailand eine Pfalz zu errichten. Die usurpierten Einkünfte aus königlichen Rechten, unter anderem Münze, Zoll oder Hafenzoll, musste Mailand zurückgeben. Die Stadt durfte jedoch die bisherigen Städtebündnisse aufrechterhalten. Die Unterwerfung Mailands wurde mit einer Festkrönung in Monza verbunden, mit der Barbarossa die verhältnismäßig kleine Stadt am 26. Januar 1159 als Haupt der Lombardei und Sitz des Königreichs besonders ehrte. Beschlüsse von Roncalia, 1158. Nach dem Sieg über Mailand wollte Friedrich durch eine umfassende Neuordnung der kaiserlichen Herrschaftsrechte die machtpolitischen und finanziellen Ressourcen in der lombardischen Städtelandschaft nutzbar machen. Seit den drei Ottonen war es nur noch zu kurzen Aufenthalten der Herrscher südlich der Alpen gekommen. Den Kommunen machte es diese Tatsache einfacher, die königlichen Rechte an sich zu ziehen, die von den abwesenden Herrschern nicht eingefordert wurden. Die aus Barbarossas Sicht entfremdeten Reichsrechte versuchte er wieder zur Geltung zu bringen. Seine strittig gewordenen Ansprüche erforderten jedoch einen enormen juristischen Legitimationsbedarf, um sie bei den tatsächlichen politischen Verhältnissen in Oberitalien durchsetzen zu können. Vom 11. bis 26. November 1158 fand ein Hoftag in Roncalia statt. Die roncalischen Gesetze sollten die königlichen Ansprüche systematisch erfassen. Die vier Bologneser Rechtsgelehrten Bulgarus, Martinus Gosia, Jacobus und Hugo de Porta Ravennate stellten ihr Expertenwissen dem Hof zur Verfügung. Durch die Aneignung des römischen Rechts wurde der Kaiser zum alleinigen Legitimationsquell herrscherlicher Ansprüche. Dies stand im Widerspruch zur Rechtsauffassung der Kommunen, die auf ungestörte Ausübung ihrer lokalen Rechtsgewohnheiten basierte. Alle Rechtsprechung sollte vom Kaiser und nur von ihm ausgehen. Die Lex omnis jurisdictio bewilligte alle weltlichen Herrschafts- und Gerichtsrechte dem Kaiser. Die Wahl der kommunalen Konsuln war fortan von der Zustimmung des Kaisers abhängig. Die Lex Tributum sprach dem Kaiser die Kopfsteuer und eine allgemeine Grundsteuer zu. Auf solche Einkünfte wurde bislang von den mittelalterlichen Herrschern kein Anspruch erhoben. Die Lex Palatia formulierte zudem das kaiserliche Recht, ohne Rücksicht auf die erreichte Unabhängigkeit der Städte, an allen Orten Pfalzen zu bauen. Die roncalischen Gesetze waren aus der Sicht des Kaisers nur die Einforderung alter Rechte. Sie bedrohten jedoch für die Kommunen den bislang unbestrittenen gewohnheitsrechtlichen Erwerb von Regalien und Gerichtsbarkeit. Die Gesetze waren jedoch kein Herrschaftsprogramm Barbarossas, sondern sie wurden einzeln ausgehandelt. In den folgenden Wochen und Monaten sollten Barbarossas Gesandte unterwegs sein, um in der Umsetzung der Beschlüsse von Roncalia Eidesleistungen einzufordern, Steuern zu erheben oder Stadtregimenter zu übernehmen. Ausbruch des Papstschismas 1159. Während des zweiten Italienzuges ergaben sich mit dem Papst ungeklärte Differenzen über die Heerfolgepflicht italienischer Bischöfe und die Befugnisse des Kaisers in Rom. Ungeklärt war außerdem, ob die matildischen Güter dem Patrimonium oder dem Reich gehören sollten und ob der Kaiser auch von den Städten das Fodrum eintreiben durfte. Auch das Verhältnis zu den Normannen war seit dem ersten Italienzug ungeklärt geblieben. Die kaiserliche Seite unter Kardinal Octavian schlug ein von kaiserlicher und päpstlicher Seite paritätisch besetztes Schiedsgericht vor. Die pro-sizilianische Seite unter dem päpstlichen Kanzler Roland hingegen berief sich auf die Nichtjudizierbarkeit des Papstes. In dieser angespannten Situation starb am 1. September 1159 Hadrian IV. Die Gegensätze innerhalb des Kardinalskollegiums führten zu einer Doppelwahl. Barbarossa wollte nur den Papst annehmen, der im Umgang mit dem Kaiser die Ehre des Reiches wahren wollte. Kardinal Octavian, als Papst Viktor IV., war dazu auch bereit. Kardinal Roland, als Papst Alexander III., hatte den Kaiser durch seine führende Rolle beim Abschluss des Vertrages von Benevent und seinem Auftreten in Besançon mehrmals beleidigt und dafür nie Genugtuung in einer persönlichen Begegnung geleistet. Ihn konnte Barbarossa daher nicht als einen geeigneten Papst anerkennen. Barbarossa berief zum 13. Januar 1160 eine Kirchenversammlung nach Pavia ein. Alexander berief sich auf die Nichtjudizierbarkeit des Papsttums und blieb der Versammlung fern. Er definierte den Papst als das keinem irdischen Gericht unterworfene Haupt der Christenheit. Die Synode endete mit der Exkommunikation Alexanders und seiner Anhänger. Daraufhin exkommunizierte Alexander den Kaiser und Viktor IV. Die Entscheidung für Viktor band jedoch nur den Reichsklerus und die in Lehnsbindung zum Reich stehenden Länder Böhmen, Polen und Dänemark. Vom englischen, französischen, iberischen und ungarischen Klerus war niemand anwesend und die kaiserliche Entscheidung verfehlte die erhoffte Wirkung. Johannes von Salisbury, der Sekretär des Erzbischofs von Canterbury, hatte 1160 Barbarossas Anspruch, über die Papstfrage auf dem Konzil von Pavia zu entscheiden, in einem überlieferten Brief empört zurückgewiesen und gefragt, wer denn die Deutschen zu Richtern über die Nationen bestellt habe. Der englische König Heinrich II. Und der französische König Ludwig VII. Ergriffen dagegen für Alexander Partei. Mitte Juni 1161 versuchte Barbarossa daher in Lodi mit einer weiteren Synode die Rechtmäßigkeit Viktors IV. Zu bekräftigen. Zweite Unterwerfung Mailands, 1162. Die Beschlüsse von Roncalia erzeugten rasch Widerstand bei den Kommunen. Mailand musste entgegen den Zusagen des Friedensvertrages mit Barbarossa seine Bündnisse mit anderen Städten auflösen und der Mailänder Contado, das von der Stadt beanspruchte Umland, wurde massiv verkleinert. Durch die Entsendung einer kaiserlichen Gesandtschaft nach Mailand erwartete Barbarossa, dass die Wahl der Konsuln unter Leitung seiner Legaten durchgeführt würde. Mailand beharrte auf den bisherigen Rechtsbrauch und wollte die Konsuln nach eigenem Ermessen frei wählen und die Gewählten dann zur Leistung des Treueids zum Kaiser schicken. Die Mailänder sahen die Wahlfreiheit bedroht. Barbarossas Gesandte wurden daraufhin vom Mailänder Volk mit Steinen beworfen. Die Konsuln versuchten zu beschwichtigen und versprachen als Genugtuung viel Geld. Doch flohen die Gesandten heimlich in der Nacht, ohne auf das Versöhnungsangebot einzugehen, da mit der Beleidigung der Gesandten auch der Kaiser selbst beleidigt und damit sein Verhältnis zu Mailand beeinträchtigt worden war. Barbarossa beschwerte sich angesichts der Beleidigung seiner Gesandten vor den versammelten Fürsten darüber, dass Mailands Hochmut und Anmaßung dem Reich und den Fürsten eine erneute Beleidigung zugefügt habe. Nach den Spielregeln der mittelalterlichen Konfliktführung musste diejenige Partei, die einen Friedensschluss brach, mit besonderer Strenge rechnen. Im Februar 1159 verlief ein Ausgleichsversuch am Hof in Marengo ergebnislos. Für Mailand hatte der Friedensvertrag Vorrang vor den roncalischen Gesetzen. Nach Auffassung Barbarossas brach Kaiserrecht jedoch alle anderslautenden Regeln. Die Mailänder erkannten darin einen Wortbruch und verließen den Hof. Ein Konflikt war damit unausweichlich. Im Sommer 1159 wurde zunächst der Mailänder Contado verwüstet, um so die Versorgungslage zu schädigen. Im Juli 1159 wurde die mit Mailand verbündete Stadt Crema angegriffen. Barbarossa griff zum Terror als Kampfmittel. Gefangene wurden vor den Augen der Einwohner gehängt. Dies entfesselte im Belagerungskrieg eine Gewaltspirale. Von beiden Seiten wurden demonstrativ die Gefangenen in Sichtweite des Gegners hingerichtet. Um den Jahreswechsel lief Marchese, der Kriegstechniker der Kremasken, zu Barbarossa über. Für seinen Seitenwechsel wurde er mit reichen Geschenken geehrt. Durch sein Expertenwissen konnte im Januar 1160 Crema unterworfen werden. In demütigender Weise durften die bezwungenen Kremasten nicht ihre Tore benutzen, sondern mussten die Stadt durch eine enge Mauerbresche verlassen. Barbarossa half ihnen, durch die schmale Bresche hinauszuziehen, schenkte ihnen das Leben und konnte sich so als barmherziger Herrscher inszenieren. Der Kaiser verfügte für seinen Kampf gegen Mailand noch über verhältnismäßig wenige Kräfte. In Erfurt wurde am 25. Juli 1160 unter Leitung Reinalds von Dassel die erneute Heerfahrt beschworen. Im Frühjahr 1161 konnte der Kampf mit Mailand weitergeführt werden. Mit Unterstützung seiner Verbündeten wurde die Stadt durch die Verwüstung seiner Anbauflächen geschädigt und ranghöhere Gefangene wurden systematisch verstümmelt. Die Fürsten nutzten die Kämpfe gegen Mailand zum persönlichen Ruhmerwerb. Die dramatische Versorgungslage zwang Mailand im März 1162 zu kapitulieren. Unter den Fürsten, die um die Gunst beim Kaiser rivalisierten, kam es zum Streit um die führende Rolle bei den Vermittlungen über das besiegte Mailand. Insbesondere Reinald von Dassel, der durch die Mailänder Steinwürfe persönlich in seiner Ehre beleidigt worden war, wollte die Ehre des Kaisers wahren und seine persönliche möglichst glanzvoll wiederhergestellt sehen. Er bestand daher auf einer möglichst vollständigen Unterwerfung Mailands. Dabei torpedierte er die Vermittlungsaktionen friedensbereiter Fürsten, um einen Prestigegewinn seiner fürstlichen Rivalen beim Kaiser zu verhindern. Mit seiner Vorstellung einer bedingungslosen Unterwerfung konnte sich Reinald schließlich beim Kaiser durchsetzen. Die Unterwerfung zog sich fast eine Woche hin und verdeutlichte in mehreren Akten symbolisch die Verherrlichung der kaiserlichen Macht. Mailand musste sich Anfang März gleich viermal in Lodi und somit in jener Stadt demütig unterwerfen, die durch ihre Klagen 1153 den Konflikt ausgelöst hatte. Die Mailänder Konsuln, 300 Ritter und ein Teil des Fußvolks mussten sich Barbarossa unterwerfen. Als Strafe für ihren Ungehorsam und als Zeichen für ihre verdiente Hinrichtung trugen die Ritter Schwerter auf dem Nacken und die einfachen Soldaten Stricke um den Hals. Im Zentrum der Kapitulationszeremonie musste der Mailänder Kriegstechniker Giuntelmo die Schlüssel der Stadt überreichen. Seine besondere Rolle im Unterwerfungsritual verdeutlicht die Bedeutung dieser Spezialisten während der Kriegsführung. Auf dem Höhepunkt der Inszenierung musste vom Mailänder Fahnenwagen die Mastspitze vor Barbarossa als Zeichen der Selbsterniedrigung zu Boden geneigt werden. Als wichtigstes Herrschaftszeichen der Kommune und mit dem Bild des Stadtheiligen Ambrosius auf der Mastspitze erklärt sich die besondere Bedeutung des Fahnenwagens beim Unterwerfungsritual. Nach der bedingungslosen und demütigenden Unterwerfung wurde Mailand wochenlang über die eigene Zukunft im Unklaren gehalten. Schließlich ließ Barbarossa am 26. März auf maßgebliches Betreiben der Städte Cremona, Pavia, Lodi, Como und ihrer anderen Gegner die Stadt zerstören. Die Mailänder mussten zuvor ihre Stadt verlassen und wurden in Dörfer umgesiedelt. Der Zugang in ihre Stadt blieb den Mailändern ab 1162 verwehrt. Sie mussten außerhalb der Stadt neue Siedlungen errichten. Das Ritual der Deditio verlor damit für Mailand für die gütliche Beilegung von künftigen Konflikten seine Glaubwürdigkeit und Funktionsfähigkeit. Das epochale Ereignis führte dazu, dass die Kaiserurkunden bis in den August 1162 nach der Zerstörung Mailands datiert wurden. Mailands Verbündete Brescia, Piacenza und Bologna unterwarfen sich innerhalb weniger Wochen. Seine Machtstellung nutzte Barbarossa, um eine direkte Reichsverwaltung in Oberitalien auf dem Prinzip der Stellvertretung durchzusetzen. Kaiserliche Legaten wurden als Stellvertreter in Italien eingesetzt. Sie hielten Gericht, nahmen die Treueide der Bevölkerung entgegen und erhoben Abgaben. Durch diese Vielzahl an Herrschaftsakten wurde kaiserliche Herrschaft in bislang nicht bekanntem Ausmaß für die Kommunen spürbar. Durch die allgemein gehaltenen Handlungsanweisungen des Kaisers nach der Mehrung der Ehre des Reiches und die noch fehlende Zentralverwaltung bedingt, übten seine Amtsträger die kaiserliche Stellvertreterfunktion aus eigener Initiative und nach dem vermuteten Willen des Kaisers aus. Die Erschließung von Geldquellen für Barbarossa nutzten die kaiserlichen Amtsträger aber auch zur Steigerung des eigenen Einflusses und Ansehens. Dies wurde von den Städten zugleich als persönliche Bereicherung empfunden. Unter dem Eindruck des Sieges über Mailand war für Barbarossa im Papstschisma Alexander III. Weiterhin nicht als rechtmäßiger Papst akzeptabel. Der Kaiser vertraute vielmehr auf seine militärische Macht und auf die stadtrömische Basis Viktors IV. Alexander war Ende 1161 nach Frankreich geflohen. Der französische König Ludwig VII. Befand sich zu der Zeit mit dem englischen König in Konflikt und drohte mit dem Staufer einen neuen Gegner zu bekommen. Die Papstfrage wollten beide Herrscher im August 1162 bei einem Treffen im burgundischen Dorf Saint-Jean-de-Losne entscheiden. Dabei sollte Alexander von Ludwig und Viktor von Barbarossa beim Treffen erscheinen. Barbarossa lud jedoch die Anhänger Alexanders im Episkopat gar nicht erst ein. Alexander berief sich weiterhin auf die Nichtjudizierbarkeit des Papstes und blieb dem Treffen fern. Eine zweite Begegnung innerhalb von 3 Wochen scheiterte an der schwierigen Versorgungslage für die mehr als 3000 Menschen auf kaiserlicher Seite. In dieser prekären Situation ließ Barbarossa eine Synode nur mit den kaisertreuen Episkopat und ohne den französischen König abhalten. Er verkündete, dass Provinzkönige sich anmaßten, zum Schaden des Römischen Reiches in Rom einen Bischof einzusetzen und damit Hoheitsrechte in einer fremden Stadt ausüben wollten, die ihnen nicht gehörte. Nach der Argumentation von Barbarossas Kanzler Reinald habe der Kaiser als Schutzherr der römischen Kirche das Recht, die Papstfrage nur von Geistlichen des Imperiums entscheiden zu lassen. Die Beteiligung des französischen Königs sei daher nicht erforderlich. Reinald soll Ludwig VII. Sogar als Königlein bezeichnet haben. Diese Argumentation stieß an den anderen europäischen Höfen auf große Ablehnung. Heinrich II. Und Ludwig VII. Schlossen Ende September 1162 Frieden und erwiesen Alexander die einem Papst zustehende Ehre. Dritter Italienzug 1163 bis 1164. Der dritte Italienzug sollte mit Unterstützung der Seestädte Genua und Pisa den Zugriff auf Sizilien bringen. Dabei wurde Barbarossa mit dem Unmut der Städte über die neuartigen und erhöhten Abgaben und über den Despotismus seiner Verwalter konfrontiert. In die Zuständigkeiten seiner Legaten konnte er aus Rücksicht auf den Honor seiner wichtigsten Berater nicht eingreifen. Zudem war ohne die Unterstützung seiner Legaten sein Herrschaftsanspruch nicht durchsetzbar. Die durchgeführten Maßnahmen aufzuheben, hätte ihre Autorität untergraben und die treue Bindung seiner wichtigsten Berater schlecht vergolten. Diese Bindungen waren jedoch für die Grundlage seiner Herrschaftsausübung überaus bedeutsam. Da der Kaiser die Klagen gegen seine Amtsträger nicht zuließ, schlossen sich Verona, Padua und Vicenza Anfang 1164 zur Societas Veronensium, zu dem Veroneser Bund, zusammen. Ferrara, Mantua und Treviso gelang es, für ihr Versprechen, dem Bund nicht beizutreten, dem Kaiser mit der freien Wahl ihrer Konsuln, der Beibehaltung ihrer bisherigen Rechtsgewohnheiten und dem Verzicht auf Regalienzins zahlreiche Zugeständnisse abzuringen. Gegen den Städtebund mangelte es Barbarossa im Juni 1164 an Unterstützung, so dass er sich auf keinen Kampf einließ und im September 1164 nach Norden abzog. Kampf gegen Alexander III. Im Reich 1165 bis 1166. Am 20. April 1164 war Viktor in Lucca verstorben. Die Möglichkeit zur Beendigung des Schismas wurde durch die rasche Erhebung Paschalis III. Durch Reinald, der dabei im vermuteten Sinn des Kaisers handelte, zunichte gemacht. Die Wahl fand außerhalb Roms statt, was die Vorbehalte gegen die Legitimität Paschalis verstärken sollte. Ende 1164 konnte Alexander daher nach Rom zurückkehren. Die Stadt sollte dadurch für den Kaiser zum militärischen Ziel werden. Aber auch im Reich neigten die Erzbischöfe von Magdeburg, Mainz und Trier sowie fast die gesamte Kirchenprovinz Salzburg zu Alexander. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Einheit der Kirche war im Reich weit verbreitet. Für Barbarossa war es entscheidend, den Reichsepiskopat in der Papstfrage eng an sich zu binden. Zu Pfingsten 1165 wurde ein Hoftag in Würzburg einberufen. In den Würzburger Eiden 1165 verpflichtete sich Barbarossa, nur Paschalis und seine Nachfolger, jedoch nie Alexander III. Und dessen Nachfolger anzuerkennen. Damit war jede politische Verständigungsmöglichkeit ausgeschlossen. Die Durchsetzung Paschalis war fortan für Barbarossa aufs Engste mit seinem eigenen Schicksal verbunden. 40 weitere Fürsten verpflichteten sich ebenfalls durch Eid. Erzbischof Wichmann von Magdeburg und einige weitere leisteten den Eid nur unter Vorbehalt. Die Erzbischöfe Hilin von Trier und Konrad von Salzburg waren nicht erschienen. Im Sommer 1165 wurde Konrad in seiner eigenen Kirchenprovinz von Barbarossa isoliert, indem dieser die Salzburger Suffragane von Freising, Passau, Regensburg und Brixen sowie Konrads Bruder Herzog Heinrich Jasomirgott von Österreich auf die Würzburger Eide festlegte. Nach mehrmaligen Ladungen erschien Konrad am 14. Februar 1166 in Nürnberg. Ihm wurde von Barbarossa vorgeworfen, dass er weder die Regalien vom Kaiser noch die Spiritualien von Paschalis III. Empfangen habe und das Erzbistum durch Raub in Besitz genommen habe. Konrad erwiderte, dass er dreimal um die Regalien nachgefragt habe und diese ihm jedoch verweigert worden seien, weil er Paschalis, der nicht rechtmäßiger Papst sei, nicht habe anerkennen wollen. Konrad verlor daraufhin die Huld des Kaisers. Nach gescheiterten Vermittlungsversuchen wurden die Besitzungen der Salzburger Kirche an Laien verlehnt und das Bistum verwüstet. Barbarossa war 1165 an der Heiligsprechung Karls des Großen und der Erhebung seiner Gebeine in Aachen beteiligt. Seine Beteiligung ist durch die zeitübliche Heiligen - und Reliquienverehrung und der Sorge um das eigene Seelenheil zu erklären und weniger mit einem Konzept, das Reich oder das staufische Kaisertum unabhängig vom Papsttum sakral zu überhöhen. Die Initiative für diese Heiligsprechung ging nach Knut Görich von den Aachener Stiftsklerikern aus, die Ansehen und Vorrangstellung ihrer Kirche als Krönungsort festigen und steigern wollten. Ein heiliger Vorgänger als Kaiser brachte Barbarossa einen schwer abschätzbaren Legitimationsgewinn. Im Jahre 1166 wurde auf Betreiben Barbarossas auf einem Hoftag in Ulm die Tübinger Fehde durch ein Unterwerfungsritual beigelegt. Der Pfalzgraf Hugo von Tübingen musste sich mehrmals unterwerfen. Dabei ließ Barbarossa erstmals einen Adligen öffentlich fesseln. Anscheinend sollte durch eine besondere Demonstration von Härte und Unnachgiebigkeit die verletzte Ehre von Hugos Fehdegegner Welf dem VII. Wiederhergestellt werden. Vierter Italienzug, 1166 bis 1168. Sieg bei Tusculum und Seuchenkatastrophe. Der ruhmlose Abzug 1164 und die mangelnde Unterstützung in Italien machten einen vierten Italienzug notwendig. Dorthin brach Barbarossa im November 1166 erneut auf, auch um das Schisma zu beenden. Alexander III. Sollte besiegt und Papst Paschalis III. In Rom intronisiert werden. Da die fürstliche Unterstützung zur Heerfolge nachließ, wurden aus den niederrheinischen Gebieten Brabanzonen genannte Söldner angeheuert. Die kaiserlichen Legaten sollten außerdem die Ressourcen für den Italienzug gründlich ausschöpfen. In Mailand wurde die Eintreibung von Steuern und Abgaben durch eine neue Steuerliste systematisiert. Ungeachtet der Klagen der lombardischen Großen in Lodi wurde die strenge Reichsverwaltung beibehalten. Infolge der materiellen Belastungen und der Missachtung bisheriger Rechtsgewohnheiten formierte sich im März 1167 mit Cremona, Bergamo, Brescia, Mantua und Ferrara der Lombardische Städtebund. Die bislang miteinander verfeindeten Kommunen fanden durch die kaiserliche Willkürherrschaft schnell zusammen. Mailand gelang durch zahlreiche Zugeständnisse die Aufnahme in den Bund. Durch den Schutz des Stadtbundes konnten die Mailänder im April in ihre verwüstete Stadt zurückkehren. Barbarossa zog währenddessen weiter nach Süden. Ancona, das alle Abgaben verweigerte, wurde von Barbarossa unterworfen. Die Erzbischöfe von Köln und Mainz, Reinald und Christian, hatten Ende Mai 1167 die Römer in der Schlacht von Tusculum vernichtend geschlagen. Die Nachricht von dem Sieg über die Römer erreichte Barbarossa am Ende der Belagerung von Ancona. Auf Betreiben einiger normannischer Adliger in seinem Heer wurde jedoch noch ein kurzer Streifzug an die nördliche Grenze Siziliens unternommen. Es blieb die einzige Expedition des viel geplanten und immer wieder verschobenen Zuges gegen den normannischen König. Der Belastung durch die große Sommerhitze ausgesetzt, erreichte Barbarossa am 20. Juli 1167 Rom. Es gelang, St. Peter zu erobern und Paschalis III. Am 30. Juli in Rom einzusetzen. Der zunächst in der Stadt Rom von kaiserlichen Truppen eingeschlossene Alexander konnte nach Benevent fliehen. Wenige Tage später brach im kaiserlichen Heer eine durch die Augusthitze geförderte Ruhrepidemie aus. Sie hatte mit dem Tod zahlreicher Erbsöhne tiefgreifende dynastische Folgen für den Laienadel. Der Seuche erlagen die Bischöfe Konrad von Augsburg, Alexander von Lüttich, Daniel von Prag, Eberhard von Regensburg, Gottfried von Speyer und Hermann von Verden, der Kölner Erzbischof Reinald von Dassel, die Herzöge Friedrich von Rotenburg und Welf der Siebte, Theobald von Böhmen, Berthold von Pfullendorf, mehrere Konsuln aus den verbündeten Kommunen, darunter der Lodeser Chronist Acerbus Morena sowie 2000 Ritter. Das Scheitern von Barbarossas Italienpolitik zeichnete sich ab. Am 1. Dezember 1167 erfolgte der Zusammenschluss des Lombardenbundes mit dem Veroneserbund. Die kaiserliche Verwaltung brach bis auf die Verbündeten Novara, Vercelli und Pavia zusammen. Das Vorgehen des Lombardenbundes zwang Barbarossa zum überstürzten Rückzug nach Pavia. Aus Angst um sein Leben floh Barbarossa mitten in der Nacht als Pferdeknecht verkleidet aus Susa über den einzigen freien Alpenpass. Jahre im Reich 1168 bis 1174. Die kommenden 6 Jahre waren die längste Zeit, die Barbarossa seit seiner Königswahl nördlich der Alpen verbrachte. Sein Aufenthaltsort ist dabei teilweise über Monate unbekannt. Durch die vielen Todesfälle infolge der Seuche erwarb Barbarossa systematisch die Güter erbenloser Hochadliger. Es entstand ein nahezu geschlossenes Königsland nördlich des Bodensees, im Alpenvorland und im östlichen Schwaben. 1168-69 schlichtete Barbarossa einen Streit zwischen Heinrich dem Löwen und seinen sächsischen Gegnern, indem er die übermächtige Stellung Heinrichs des Löwen unverändert beließ und damit aber auch die Klagen, die den Konflikt mit ausgelöst hatten, einfach überging. 1169 wurde Barbarossas 4-jähriger Sohn Heinrich der VI. In Bamberg zum Nachfolger gewählt und 2 Monate später in Aachen gekrönt. Barbarossa machte Alexander den Vorschlag, ihn zu dulden. Er wollte ihn jedoch nicht persönlich als Papst anerkennen. Sein Sohn Heinrich sollte sich seiner Autorität unterordnen, wenn Alexander ihn dafür zum Kaiser krönen werde. Barbarossa selbst wollte jedoch nicht gezwungen werden, einen anderen Papst anzuerkennen als Petrus selbst und die Päpste im Himmel. Die Verhandlungen scheiterten daher. Am 8. Juni 1170 erklärte Barbarossa in Fulda, dass er Roland niemals als Papst Alexander III. Anerkennen werde. Der Artikel Friedrich I., Heiliges Römisches Reich, Kapitel Leben, Teil 2 von 3, wurde vom Benutzer Blick am 21. Dezember 2020 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Friedrich I., Heiliges Römisches Reich. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden